Malve Iris Orchidee. Wissenschaftliche Pflanzendarstellung durch die Jahrhunderte. Die Ästhetik wissenschaftlicher Darstellungen von Pflanzen und Blumen begeistert. Früher wie heute scheinen heimische oder exotische Gewächse dank teils perfekter illusionistischer Darstellungen zum Greifen nah. Zeichnungen, Fotografie, Mikroskopie und computergestützte Visualisierungen machen im Zuge technischen Fortschritts die Schönheit botanischer Details in immer weiteren Facetten sichtbar. In der Geschichte der ETH Zürich und den Dokumenten und Bildern der ETH-Bibliothek trifft man auf zahlreiche Spuren, die die Entwicklung wissenschaftlicher Darstellung im Laufe der Zeit nachvollziehbar machen. Sie zeigen, welch großen Einfluss Urheber, Auftraggeber und Anwender dieser Darstellungen bis heute auf das allgemeine Verständnis der Natur haben. Auch in der modernen Ausbildung wissenschaftlicher Illustratorinnen und Illustratoren spiegeln sich diese Einflussfaktoren wider. So beispielsweise im Lehrgang Knowledge Visualization an der Zürcher Hochschule der Künste, ZHDK. Hören Sie nun Nikolaus Heep, Leitung Fachrichtung Knowledge Visualization an der ZHDK, der über die Bedeutung dieses Lehrgangs spricht.
Die Fachrichtung Knowledge Visualization an der Zürcher Hochschule der Künste hat eine sehr lange Geschichte vorzuweisen. Wir können auf über 70 Jahre Fachbereichsaufbau zurückblicken. Wir entstammen dem Diplomlehrgang der wissenschaftlichen Illustration. Und ich denke, man kann schon sagen, wir haben ein einzigartig hohes Niveau an Gestaltungskompetenz, Vermittlungskompetenz vorzuweisen, insbesondere was das illusionistische Wissensbild betrifft. Die Illustration in Form von Zeichnung, Aquarell oder Malerei hat nach wie vor eine gewisse Bedeutung im Bereich der botanischen Visualisierung. Zusätzlich kann die Illustration ganz viele Vermittlungskonzepte leisten, wie das Thema der Gleichzeitigkeit. Ich zeige eine Blüte oder eine Frucht auf demselben Bild, obwohl die gleichzeitig nicht vorkommen. Ich zeige Einblicke, Einsichten in die Pflanze, in pflanzliche Strukturen. Und das Aquarell ist eine Technik, die sich extrem gut eignet, um Farbnuancen darzustellen, Materialqualitäten, Oberflächenbeschaffenheit, weil sie eben in sehr feinen Lasuren transparent den Farbaufbau langsam und sehr kontrollierbar zu steuern aufbaut. Computergenerierte Illustrationen bieten ganz neue Möglichkeiten der Anwendung und Vermittlung. Und wir haben zu diesem Zweck mit der größten Blüte der Welt ein 3D-Modell erstellt, wo der Benutzer gestengesteuert interaktiv mit dem Modell umgehen kann. Er kann die Blüte zum Wachsen bringen oder zum Verblühen und er kann mit gezielten Gesten spezifisches Wissen der Pflanze abrufen. Generell lässt sich sagen, dass Illustration und Visualisierung eine enorm wichtige Bedeutung einnehmen in den Wissenschaften. Das Bild ist eines der Hauptmedien, wie Wissenschaft kommuniziert wird. Und damit nehmen auch wir als Gestalterinnen und Gestalter eine zentrale Schlüsselfunktion ein.
Seit der Renaissance hat die Botanik ihr Repertoire an Visualisierungstechniken laufend erweitert, die heute nebeneinander Anwendung finden. Vorläufer moderner technischer Verfahren wie Fotografie, Mikroskopie oder 3D-Visualisierungen waren zunächst manuell gefertigte Zeichnungen. Kräuterbücher der Renaissance. Auf der Suche nach der idealtypischen Darstellung. Die Erfindung des Buchdrucks bot Medizinern der Renaissance wie Leonhard Fuchs und Otto Brunfels neue Möglichkeiten. Erfolgreich veröffentlichten sie auf Basis antiker Texte das Wissen des 16. Jahrhunderts über Heilpflanzen in sogenannten Kräuterbüchern und trieben so die Pflanzenkunde voran. In diesen Büchern ergänzten die Väter der Botanik die textlichen Beschreibungen von Pflanzen systematisch mit entsprechenden Illustrationen. Diese Praxis war jedoch nicht unumstritten. Einer ihrer Gegner war der deutsche Arzt Janus Cornarius. Er wies darauf hin, dass ein Abbild lediglich eine spezifische Pflanze zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zeige. Daher sei es für eine allgemeingültige Bestimmung einer ganzen Art nicht geeignet. Seither werden in wissenschaftlichen Illustrationen Pflanzenarten in einer durch Abstraktion und Konstruktion erreichten idealtypischen Form repräsentiert. Es wird nicht einfach eine einzelne Pflanze abgezeichnet, sondern ein abstrahierter, aber naturgetreu wirkender Modellfall dargestellt. Dieser angestrebte Natürlichkeit der Pflanzendarstellung in den Kräuterbüchern der Renaissance war durch die Technik des Holzschnittes jedoch noch enge Grenzen gesetzt. Das erste Kräuterbuch von Leonhard Fuchs erschien 1542 unter dem Titel De Historia Stirpium Commentarii Insignis mit über 500 Pflanzendarstellungen. In lateinischer Sprache richtete es sich an ein gelehrtes Fachpublikum. Die populäre deutsche Fassung des Neu-Kräuterbuch wurde 1563 veröffentlicht. Einige Exemplare, wie jenes der ETH-Bibliothek, wurden handkoloriert. Gartenbücher – Prachtbände vermögender Auftraggeber. Dank Kupferstichen konnten bald viel detailreichere Darstellungen erzielt und gedruckt werden. Doch der immer größere Aufwand für Illustrator und Kupferstecher sowie den Druck ließ auch die Produktionskosten für illustrierte botanische Werke steigen. Zahlreiche Prachtbände konnten überhaupt nur mit Hilfe vermögender Auftraggeber erstellt und herausgegeben werden. Dazu gehört der 1613 erschienene Hortus Aestetensis von Basilius Spesler. Darin werden die über 1000 europäischen und exotischen Kulturpflanzen aus dem repräsentativen Garten dargestellt, den Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen um 1600 bei der Eichstätter Willibaldsburg anlegen ließ. Der Fürstbischof kam auch für die Kosten der Publikation auf, die viel zur Bekanntheit seines Gartens beitrug und in mehreren Ausgaben erschien. Ein anderer Garten, der Hortus Cliffordianus im niederländischen Hartekamp, ist Namensgeber des 1737 erschienenen Werkes von Carl von Linné. Der berühmte Naturforscher katalogisierte darin die heimischen und exotischen Pflanzen im Garten und Herbar seines Förderers George Clifford. Die von Linné vorgenommene klare Trennung zwischen Namensgebung und Systematik von Pflanzen wirkt in der Biologie bis heute nach. Matthias Baltisberger, emeritierter Professor für Systematik und Ökologie der Pflanzen an der ETH Zürich, erklärt Ihnen im Interview die Grundlagen der Pflanzenbenennung.
Eine eindeutige und einheitliche Benennung von Organismen ist eine wesentliche Voraussetzung für wissenschaftliche Kommunikation. Und Carl von Linné hat mit seinem Buch 1753 Species Plantarum die Grundlage für eine einheitliche Benennung gegeben. Eine Art besteht aus zwei Namen, nämlich dem Gattungsnamen und dem Artnamen. Und diese Benennung ist international und verbindlich. So gibt es zum Beispiel in der Schweiz ein Gras im Wallis an sehr trockenen Standorten, Festuca wallisiaca, der Walliser Schwingel, der wurde dort entdeckt und benannt und heißt auf der ganzen Welt so. Auch in Kirgisistan, wo es tausende von Quadratkilometern Steppe gibt, die von diesem Gras dominiert werden.
Carl von Linnés detailbasierte Systematik stellte hohe Anforderungen an die Präzision wissenschaftlicher Illustrationen. Er arbeitete daher unter anderem mit Georg Dionysius Ehret zusammen, einem der erfolgreichsten Pflanzenmaler des 18. Jahrhunderts. Die Flora ganzer Länder in Ordnungssystemen. Beeinflusst von der Arbeit Linnés wurden Ordnungssysteme genutzt, um nicht nur künstlich in Gärten zusammengetragene Sammlungen von Pflanzen zu beschreiben, sondern auch die Flora ganzer Länder systematisch zu ordnen und zu illustrieren. So publiziert Niklaus Josef von Jacquin, Direktor des Botanischen Gartens der Universität Wien und der kaiserlichen Gärten rund um das Schloss Schönbrunn 1773 bis 1778, das fünfbändige Werk Florae Austriacae. 500 aufwendige Farbtafeln illustrieren diese Flora des Herzogtums Österreich. Der Botaniker und Zoologe Ludwig Reichenbach brachte ab 1837 das ebenfalls mehrbändige aber nach eigener Systematik aufgebaute Werk Deutschlands Flora mit höchst naturgetreuen, charakteristischen Abbildungen aller ihrer Pflanzenarten in natürlicher Größe und mit Analysen auf Kupfertafeln heraus. Im Vergleich zu diesen und anderen äußerst aufwendigen nationalen Monumentalwerken aus der Blütezeit der illustrierten botanischen Werke nimmt sich die um 1840 erschienene, kleinformatige Sammlung von Schweizer Pflanzen eher bescheiden aus. Die ersten Teillieferungen des Werkes gab der Lithograf Jonas David Labram allein heraus. Bald aber wurde er durch den Botaniker und Arzt Johannes Hegetschweiler unterstützt. Die Schönheit Schweizer Äpfel und Birnen. Obwohl die aufwendigsten illustrierten Werke in anderen Ländern erschienen, gab es doch auch in der Schweiz botanische Auftragswerke mit nationaler Ausrichtung, wissenschaftlichem Anspruch und qualitativ hochstehenden Illustrationen. Das belegt etwa das zweibändige, vom Schweizerischen Landwirtschaftlichen Verein zwischen 1863 und 1872 herausgegebene Werk Schweizerische Obstsorten. Im Vorwort dieser Publikation über Schweizer Äpfel- und Birnensorten und die Charakteristik ihrer bildlichen und textlichen Beschreibung sind auch Anforderungskriterien für Illustrationen und Text formuliert. Die möglichst naturgetreuen Abbildungen stellen in natürlicher Größe dar: a. die Seitenansicht einer Mittelfrucht mit Kelch von der Sonnenseite, b. einen Längsschnitt, c. einen reifen, beblätterten Zweig. Der Verlauf des Blattnervennetzes ist jeweils auf einem Zweigblatte nach fotografischer Aufnahme genau wiedergegeben. Der kurz und möglichst genau gehaltene Text enthält a. den systematischen oder den Lokalnamen der Sorte, b. die Abstammung und die Verbreitung der Sorte in der Schweiz, c. die Beschreibung der Gestalt und der Größe der Frucht, d. die Angaben über die Benutzung der Früchte. Schweizerische Obstsorten 1863. Mit der Ausführung der Zeichnungen beauftragte der Verein den Schweizer Maler und Illustrator Salomon Bühlmeier 1814 bis 1876. Begleitet wurde die Publikation durch eine für diesen Zweck eingesetzte Kommission unter Leitung von Johann Jakob Kopp, Professor für Forstwirtschaft am damaligen Eidgenössischen Polytechnikum, der heutigen ETH Zürich. Wahrscheinlich ist es dieser Verbindung zu verdanken, dass die Originalzeichnungen bei Projektabschluss der ETH Zürich übergeben wurden. Dies entsprach der verbreiteten Tradition, wissenschaftliche Originalzeichnungen Institutionen wie Museen, botanischen Gärten oder Hochschulen zu übergeben, um sie zugleich der Wissenschaft zugänglich zu machen und der Nachwelt zu erhalten. Die prähistorische Pflanzenwelt der Schweiz – vom Fossil zum Ölbild. Während Professor Kopp die Bestandsaufnahme zeitgenössischer Schweizer Obstsorten wissenschaftlich begleitete, richteten zwei seiner Hochschulkollegen, der Botaniker Oswald Heer und der Geologe Arnold Escher von der Lind, ihr Interesse auf die Pflanzen der Vergangenheit. Sie erforschten die prähistorische Flora der Schweiz. Eine zentrale Rolle spielten dabei Fossilien, die im süddeutschen Öningen entdeckt worden waren. Im 18. Jahrhundert wurden diese Fossilienfunde noch als Zeugen der Sintflut interpretiert. Heer und Escher hingegen suchten Mitte des 19. Jahrhunderts in Öningen systematisch nach weiteren Fossilien, legten eine Sammlung an und werteten diese wissenschaftlich aus. Zentrale Ergebnisse veröffentlichte Heer im dreibändigen Werk Flora Tertiaria Helvetiae, die tertiäre Flora der Schweiz, 1855 bis 1859. Auf über 150 Tafeln wurden darin zahlreiche Pflanzenfossilien aus Öningen zeichnerisch dokumentiert. Explizit erläutert Heer, weshalb er sich als Methode der Darstellung für die Zeichnung und gegen die Fotografie entschieden hatte. Die Bilder sind zum kleineren Teil von meiner Hand gefertigt. Die meisten hat ein geschickter Zeichner, Herr Brugier, auf meinem Zimmer und unter meiner speziellen Aufsicht ausgeführt. Die Fotografie und Naturdruck konnte ich für meinen Zweck nicht in Anwendung bringen. Die Fotografie gibt das feinere Geäder nicht oder doch nicht in der erforderlichen Schärfe. Und der Naturdruck lässt uns in den so häufigen Fällen im Stich, wo die Konturen und Geäder nur durch zarte Linien angedeutet sind. Überdies steht bei beiden Darstellungsweisen entgegen, dass die Blätter häufig mannigfach verbogen sind und nicht selten das Bild durch der Pflanze ganz fremde Gegenstände verwirrt und getrübt wird. Durch die Handzeichnungen können alle diese zufälligen Bildungen weggelassen, das Charakteristische dagegen kann schärfer hervorgehoben werden. Oswald Heer, 1855. Die Visualisierung der Funde und Befunde von Öningen ging in einem nächsten Schritt aber weit über die Arbeit eines geschickten Zeichners hinaus. Die wissenschaftlichen Ergebnisse zur Pflanzen- und Tierwelt Öningens waren so dicht, dass sie zu einer visuellen Gesamtrekonstruktion einluden. Das erreichte der Maler Adolf Rudolf Holzhalb in seinem großformatigen Ölgemälde Öningen im Miozän vor etwa 13 Millionen Jahren von 1871. Auf der Basis der Arbeiten von Heer und Escher von der Lind entstand hier keine fantastische urzeitliche Ideallandschaft, sondern ein durch den damaligen Stand der Wissenschaft untermauertes Lehrbild. Auf dem Gemälde, das heute im Lichthof des NO-Gebäudes der ETH Zürich zu sehen ist, können zum Beispiel Fächerpalmen und zahlreiche weitere Pflanzen identifiziert und mit den in den erdwissenschaftlichen Sammlungen noch heute erhaltenen und damit untersuchbaren Fossilien in Verbindung gebracht werden. Ganz ging dabei aber die künstlerische Freiheit nicht verloren. Über die auffälligen Mastodons in der Bildmitte schreibt Heer: Aber auch das gewaltigste Tier damaliger Zeit, das elefantenartige Mastodon, Mastodon tapiroides, erscheint in dem Öninger Haine. Zwei derselben lässt der Künstler auf einer Landzunge bis zum Wasser vorrücken, während ein drittes sich in des Waldes Dickicht zurückzieht. Oswald Heer, 1871. Fotografie oder Zeichnung? Eine langjährige Diskussion. Das Medium Fotografie forderte schon kurz nach seiner Erfindung im 19. Jahrhundert die lange Tradition der zeichnerischen Pflanzenillustration heraus. Das zeigen auch die Ausführungen Oswald Heers. Es stellte sich die Frage, ob die Fotografie die aufwendige Zeichnung ersetzen könnte. Die Fotografie ist im Nachteil, wenn von der individuellen Pflanze losgelöste und generalisierte Merkmale visuell zum Ausdruck gebracht werden sollen. Die beiden ETH-Professoren Hans-Ernst Hess und Elias Landolt formulierten dies in ihrem dreibändigen, über 2500 Seiten starken Standardwerk Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete so. Die Zeichnungen hat Frau Rosmarie Hirzel nach Herbarmaterial oder lebenden Pflanzen angefertigt. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Flora, denn gute Zeichnungen geben die äußeren Merkmale einer Art anschaulicher und besser wieder als noch so ausführliche Beschreibungen. Einzig dort, wo die charakteristischen Merkmale durch Strichzeichnungen nicht erfasst werden können, Farben, Glanz, wird auf Abbildungen verzichtet. Zudem sind oft Einzelheiten, die für die Systematik wichtig sind, zum Beispiel Früchte, Behaarung, vergrößert abgebildet. An den Zeichnungen ist manches lehrbuchmäßig schematisiert. Wesentliches ist hervorgehoben. Hätte man durch Fotos dasselbe Ziel erreichen wollen, so wäre der Aufwand untragbar groß geworden. Hans-Ernst Hess, Elias Landolt, 1976. Dieselben Schwarz-Weiß-Strichzeichnungen, die heute im Original im Hochschularchiv der ETH Zürich aufbewahrt werden, wurden auch für den in der Fachwelt beliebten und feldtauglichen Bestimmungsschlüssel zur Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete H.E. Hess, E. Landolt, M. Hirzel, M. Baldisberger verwendet. Dieses Standardwerk erschien 2015 bereits in seiner 7. Auflage. Wegen ihrer didaktischen Klarheit wurden dieselben Zeichnungen auch im an der ETH Zürich verwendeten Lehrbuch zur systematischen Botanik aufgenommen. Parallel zur Fotografie behaupten sich somit Zeichnungen bis heute erfolgreich als wissenschaftliche Illustrationen. Professor Matthias Baltisberger spricht nun über die Vorteile von Zeichnungen gegenüber Fotos.
Zeichnungen haben gegenüber Fotografien ein paar Vorteile. In einer Zeichnung kann man die relevanten Organe und Merkmale klar darstellen. Es gibt keinen Hintergrund, der bei Naturfotografien ein großes Problem darstellen kann. Und man kann die Organe in der Ebene darstellen, in der man sie sehen will. Das kann man an diesem Beispiel bei dieser Doldenblütlerart gut sehen. Die Blätter sind schön ausgerichtet und flach, wie man sie sonst in der Natur kaum so auf einmal an einer ganzen Pflanze sieht.
Natürlich hat aber die Fotografie längst Einzug in das Gebiet der wissenschaftlichen Pflanzenillustration gehalten. Dies zeigt zum Beispiel der Bildbestand des Geobotanischen Instituts der ETH Zürich aus den Jahren 1880 bis ca. 1960 im Bildarchiv der ETH-Bibliothek. Biologen nutzten die Fotografie schon früh intensiv, um Pflanzen aus aller Welt bildlich festzuhalten. Am effizientesten scheint die Fotografie dort, wo sie genutzt wird, um eine Pflanzenfamilie möglichst umfassend im Bild zu dokumentieren. Ein Beispiel dafür ist die Dokumentation europäischer Orchideen von Hans R. Reinhardt, 1919 bis 2007. Reinhardt unternahm ab den 1960er Jahren nebenberuflich viele Forschungsreisen durch Europa und machte dabei mehr als 20.000 Aufnahmen von Orchideen. Er fotografierte in der Regel mehrere individuelle Pflanzen einer Art, um eine breite und möglichst repräsentative Bildbasis zu schaffen. Zudem entstanden hierbei sowohl Bilder der ganzen Orchidee als auch Makroaufnahmen von Details. Diese Fotografien bilden aber nur ein Element der Orchideendokumentation von Reinhardt. Seine Beobachtungen und Erkenntnisse hielt er auch in Form von rund 1800 Pflanzen- und Blütenanalysen fest. Dazu gehören über 500 Blütenanalysen, die in Diarahmen montiert wurden. Die gesamte Orchideendokumentation gelangte über das Geobotanische Institut der ETH Zürich in die Archive der ETH-Bibliothek. Jenseits der Sichtbarkeit. Pflanzliche Mikrostrukturen im Bild. In der Darstellung pflanzlicher Mikrostrukturen spielen heute diejenigen Bilder eine entscheidende Rolle, die mit Elektronenmikroskopen erzeugt werden. Bereits die Erfindung des Lichtmikroskops im 17. Jahrhundert ermöglichte aber erstmals Einblicke in die innere Struktur von Pflanzen. Publikationen wie Nehemiah Grew's The Anatomy of Plants von 1682 enthalten gezeichnete Detailansichten, die mit Hilfe eines Mikroskops erstellt wurden. 1764 widmete Johann Christoph Keller in seinem Werk Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen einem neu entwickelten Universalmikroskop ein eigenes, reich illustriertes Kapitel. Trotz laufender Verbesserungen in der Optik blieben aber die kleinsten Strukturen von Pflanzen bis weit ins 20. Jahrhundert für das Auge unsichtbar. An der ETH Zürich erforschte daher Albert Frey Wissling, 1900 bis 1988, Professor für allgemeine Botanik und Pflanzenphysiologie, in den 1930er Jahren die submikroskopischen Strukturen von Pflanzen mit indirekten Methoden. Durch die Analyse von Brechungen entwickelte er etwa Modelle und Zeichnungen des inneren Aufbaus von Zellwänden. Um seine Forschungen auf diesem Gebiet weiter voranzutreiben, engagierte sich Frey Wissling stark in der Entwicklung des Elektronenmikroskops. Ab 1944 baute er am Institut für Allgemeine Botanik der ETH Zürich das erste Labor für Elektronenmikroskopie der Schweiz auf. Mit Genugtuung stellte Frey Wissling fest, dass die auf technischem Weg erzeugten Bilder aus dem neuen Gerät die visuelle Bestätigung seiner bisherigen Forschung lieferten. Es war klar, dass Spekulationen der erwähnten indirekten Art nicht zur Anerkennung der submikroskopischen Morphologie führen konnten. Den großen Durchbruch brachte erst die Elektronenmikroskopie. Sie zeigte die Richtigkeit des Stäbchenmodells der Zellwände und des Schichtmodells der Chloroplasten, worauf diese durch indirekte Methoden erschlossenen Strukturen schlagartig als richtig galten, weil man sie nun sehen konnte. Albert Frey Wissling, 1984. 3D-Visualisierungen und Konfokalmikroskopie. Möglichkeiten moderner Technik. Im Zuge der Digitalisierung wird die Wissensvermittlung im 21. Jahrhundert zunehmend visuell attraktiver, narrativer und schneller. Etablierte Darstellungstechniken werden durch die Ansprüche spezialisierter Forschung weiterentwickelt. Experimentiert wird dabei auch mit neuen Methoden der Darstellungsart von Pflanzen. Es werden Fachsoftware, Web-Anwendungen oder interaktive Darstellungen eingesetzt, um wissenschaftliche Erkenntnisse abzubilden. Besonders beliebt sind hierbei animierte Bilder, deren Ausgangspunkt beispielsweise mikroskopische Aufnahmen oder 3D-Modelle sind, die dynamische Vorgänge im Inneren und Äußeren von Pflanzen sichtbar machen. Interaktive 3D-Visualisierungen sind die jüngste Erweiterung im Portfolio der wissenschaftlichen Pflanzenillustration. Über Lehre und Forschung hinaus spielen die modernen Methoden jedoch auch in der immer wichtiger werdenden Wissenschaftskommunikation eine bedeutende Rolle. Visuelle Attraktivität trug und trägt dazu bei, neben Fachkreisen auch ein breiteres Publikum zu erreichen und komplexe Zusammenhänge für jeden nachvollziehbar zu machen. Dabei bedient man sich einer wachsenden Palette an Visualisierungsformen, die sich oftmals auch an der Schnittstelle zum künstlerischen oder gestalterischen Schaffen bewegen. Juanita Schlepfer-Miller vom Zurich Basel Plant Science Center berichtet nun über die Techniken der Visualisierung in der Pflanzenforschung.
Visualisierungen in der Pflanzenforschung verwenden heute vielfältige Techniken wie die Konfokalmikroskopie, mit der Forscher Prozesse wie zum Beispiel die Photosynthese von Pflanzen darstellen. Das ist eines von vielen Szenarien, bei denen Forschende Visualisierungen selbst erstellen und für ihre Forschung einsetzen. Die heute zu beobachtenden Trends bei Pflanzenvisualisierungen sind hauptsächlich technologiegestützt. So können Forscher nun andere Aspekte der Zelle oder dynamische Prozesse in ihnen visuell abbilden. Zudem besteht ein Wunsch nach langsamen Medien, botanischen Gärten, Pflanzenausstellungen und dem Zeigen anderer Aspekte der Pflanzenforschung. Die Hauptzielgruppe von wissenschaftlichen Darstellungen sind Forscher. Für die Wissenschaftskommunikation sind Politiker, Schülergruppen oder die Öffentlichkeit die wichtigsten Zielgruppen. In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel die Ausstellung Klimagarten 2085 im Alten Botanischen Garten in Zürich. Globale Klimaszenarien wurden auf eine lokale Ebene heruntergebrochen, um sie für alle verständlich zu machen. Schätzenswert an einer künstlerischen Sichtweise auf wissenschaftliche Themen ist, dass Künstler diese aus einem kritischen und humanistischen Blickwinkel betrachten. Wissenschaft basiert auf Objektivität. Die subjektive Sichtweise von Künstlern schafft eine physische Ebene, die für Menschen besser zugänglich ist. Ich erstelle zum Beispiel gerne Cyanotypien. Das ist eine alte fotografische Methode, die in der Botanik erstmals um 1850 angewandt wurde. Im Klimagarten habe ich diese malerischen Fotogramme, wie ich sie nenne, eingesetzt, um eine mögliche Zukunft der Pflanzen abzubilden. Für mich unterscheidet sich die Sichtweise von Künstlern und Wissenschaftlern in den Fragen, die sie über die Welt stellen. Sie sind vielleicht an denselben Themen interessiert, gehen diese aber verschieden an und haben eigene Kriterien für die Beweisführung. Das ist ein wichtiger Unterschied.
Der über die Jahrhunderte bis heute anhaltende Austausch zwischen Akteuren aus Wissenschaft, Technologie, Kunst und Design wird die spannende Entwicklung der Palette an Visualisierungsmöglichkeiten auch in Zukunft fortschreiben. Dies gilt nicht nur im Bereich der Pflanzenillustrationen, sondern für wissenschaftliche Visualisierungen ganz allgemein.